Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich hoffe, es kommt rüber. Alex hat vorhin gefragt, wer von euch Vorbilder oder Idole hat. Und er hat ja vorhin gemerkt, gingen ganz wenig Hände hoch. Bei der Jugend kann ich es verstehen, die waren heute Nacht hier und waren lang auf. Aber bei so anderen, die vielleicht nicht mehr ganz so müde sind, die trauen sich vielleicht nicht. Aber vielleicht geht es manchen so wie mir. Ich bin ja erst später zum Glauben gekommen mit 30. Und es gab früher schon so manche Vorbilder, die man sich gesucht hat. Meistens so, je nachdem, aus dem Bereich Sport oder Musik oder Politik jetzt eher weniger. Aber aus dem Sportbereich kann ich mir ganz gut vorstellen, zu meiner Zeit war es dann so, dass Tennis auf einmal ganz groß wurde, weil so ein Boris Becker kam, der dort in dieser Basis auf einmal unwahrscheinliche Leistung brachte. Mit 17 Jahren war er schon irgendwo ganz oben auf. Aber wenn man dann sein Leben weiter betrachtet hat und weiter gesehen hat, dann ist das Idol immer weiter nach unten gesunken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so ist es. Bei mir war es eher so beim Sport die Zehnkämpfer. Das waren für mich, ich war eher bei Leichtathletik und die Zehnkämpfer fand ich immer faszinierend. Wenn es hieß, die 100-Meter-Läufer sind die Könige der Leichtathletik, habe ich immer gedacht, nee, die laufen 100 Meter und fertig. Aber so ein Zehnkämpfer, der muss schon einiges aufbringen. Und ich war dann irgendwo immer wieder so sehr interessiert dran, habe das verfolgt. Und einer, der hieß Uli Meier, das war auch so ein Zehnkämpfer. Und den durfte ich Jahre später kennenlernen in La, in der Gemeinde. Er war nämlich dann dort und war dann sehr überrascht, als ich mit ihm ins Gespräch kam und gesagt, ja, Uli Meier kenne ich vom Zehnkämpfer. Ja, genau, das war er. Er war Zehnkämpfer und hat so einiges gemacht. Und dann hat man gemerkt, sein Leben ist auch dann in Bahnen gelaufen, weil Gott hat ihn durchgetragen, er hat ihn bei vielen Dingen geholfen und er ist so einen Glaubensweg gegangen. Bei den Musikern ist es ja auch manchmal auch so. Man hängt so an einem Musiker zu meiner Jugendzeit, hängen bei vielen ganz viele Plakate an den Wänden von irgendwelchen Sängergruppen oder sonst was. Heute ist es eher so, wenn irgendjemand kommt, so ein Star, dann laufen ganz viele zusammen, vor allem die Swifties, und dann wird da gepfiffen und gegrölt und was weiß ich noch was, aber man weiß eigentlich nicht viel über diese Person. Vorbilder, ja, Alex hat vorhin schon erwähnt, Vorbilder auch in der Bibel. Ich hatte Vorbilder im Glauben, die für mich Vorbilder waren, die für mich immer so, ja, so Blickpunkt waren, die ich erlebt habe. Und doch, wenn ich manches betrachte, wenn ich manches sehe, auch mein eigenes Leben, dann denke ich immer, Vorbild bis zu einem gewissen Punkt und dann irgendwie hängt es wieder. Und ich möchte tatsächlich auf das größte Vorbild kommen. Und ich glaube, das ist wichtig. Mich hat die Predigt vor 14 Tagen vom Wolfgang angesprochen, motiviert. Ich lese gerade ein Buch, das heißt Messias. Da geht es nur über die Geschichten, die Jesus alle erlebt hat, über die Begegnungen und alles. Und dann wird viel darüber geschrieben. Und es hat mich motiviert, nochmal zu schauen, ja, Jesus beruft seine Jünger als erstes und sagt, komm, folge mir nach. Der kannte Jesus noch gar nicht richtig. Also am Anfang hat der Petrus nicht viel von Jesus gewusst, oder? Als er dann kam und sagt, folge mir nach, da war ja noch groß nicht viel passiert. Da war ja noch gar nichts. Aber irgendwie die ersten Jünger gingen und sagen, mal schauen, wie das wird. Ich kann ja wieder weggehen, oder? Ich kann ja wieder sagen, hey, tschüss, das war's, fällt mir doch nicht. Und als die Jünger dann Jesus folgten, erlebten sie das volle Paket von Jesus. Sie erlebten Jesus so rundum. Im Alltag, in verschiedenen Lebenssituationen, in verschiedenen Begegnungen mit Menschen. Und wir haben ein Vorrecht, wir dürfen das alles erleben, indem wir es nachlesen, indem wir schauen, indem wir das Wort haben, indem wir nachschauen können, was hat Jesus wirklich alles getan? Was war da so alles drin? Ich möchte jetzt nicht dieses Buch Messias durchnehmen, das wäre zu lang. Das wäre nämlich das ganze Leben von Jesus mit allem drum und dran in diesen 3 Jahren, in denen er gewirkt hat. Aber ich möchte wirklich darauf schauen, wie war Jesus? Wie lebte er? Was hat er uns vorgelebt? Was gibt er dir und mir mit auf den Weg? Ich finde es immer wieder spannend, inspirierend, wenn man in den Evangelien wirklich mal nachforscht. Und mir geht immer wieder was anderes auf, wenn ich es lese. Und jetzt lese ich schon 40 Jahre. Und trotzdem gibt es immer noch Dinge, die mich neu faszinieren. Heute möchte ich ein bisschen so auf die letzten Begegnungen Jesus mit seinen Widersachern eingehen. Alle drei Synoptiker schreiben darüber, Matthäus in Kapitel 22, Markus in Kapitel 12 und der Lukas schreibt auch. Und ich möchte nachher nur einen Teil vorlesen, den anderen mehr oder weniger jetzt eher berichten. Jesus hat ein Gleichnis erzählt und danach reagieren zuerst mal die Pharisäer. Sie kommen und sie schicken so ein paar ihrer jüngeren Anhänger und dann dazu noch ein paar von Herodes Anhängern. Die schicken sie miteinander, obwohl die eigentlich nicht viel miteinander zu tun haben, die schicken sie miteinander, um Jesus etwas zu fragen. Und sie nehmen ihn ganz einfach und sagen, Jesus, wie ist es denn? Sollen wir denn eigentlich dem Kaiser Steuer zahlen? Doch nicht Blödsinn, dem Kaiser Geld zu geben, oder? Das ist doch. Und Jesus wusste genau, das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Weil wenn er so spricht, dass er sagt, nee, eigentlich nicht, dann stellt er sich gegen den Kaiser, dem sein Bild ist da drauf und was weiß ich. Und wenn er sagt ja, dann sagen die, ja, der will einfach nur dem Kaiser nachfolgen und hat gar nichts mit Gott zu tun. Aber ihm ging es um was anderes. Er zeigt, und Jesus ist geführt vom Heiligen Geist, das ist für mich auch interessant. Als Jesus seinen Dienst begann, wurde er getauft von Johannes und dann kam der Heilige Geist auf ihn. Und Jesus war unterwegs mit dem Heiligen Geist und das ist wichtig für uns, weil auch wir brauchen den Heiligen Geist im Alltag, in jeder Lebenssituation, wo er uns führt, wo er uns leitet, wo er uns in Gesprächen führt, wo er uns manchmal die richtigen Antworten gibt. Und Jesus bekam die richtige Antwort. Zeigt mir so eine Münze. Komm, gib eine her. Zeigt mir, was ist da drauf? Was ist denn auf dieser Münze? Und bei mir ist da jetzt hinten ein Reichsadler drauf. Ein Adler halt. Ein Adler drauf, so, wem gehört das jetzt? Und da war der Kaiser drauf. Und da sagt Jesus ganz einfach, dann, was seht ihr auf dieser Münze? Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und gebt Gott, was Gott gehört. So. Dem Kaiser dürft ihr Rücksteuern zahlen. Wir sollen unserem Staat dienen. Wir sollen in diesem Staat unsere Steuern zahlen. Ist alles kein Problem. Aber unser Leben gehört nicht dem Staat. Unser Leben gehört Gott. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, ihm gehört unser Leben. Ihm sollen wir dienen, ihm sollen wir nachfolgen, auf ihn sollen wir schauen. Das wollte Jesus eigentlich damit ausdrücken, dass unser Leben Gott gehört, dass wir Gott nachfolgen. Und die waren ja nicht damit fertig, die haben dann sich zurückgezogen, wussten nicht, was machen sie jetzt. Und jetzt kam die nächste Gruppe, die Sadduzäer. Die hatten ja auch eine tolle Frage. Die hatten ja auch gehört, aha, die Pharisäer sind so ein bisschen die Seite geschoben, jetzt können wir mal eine Frage stellen. Und von den Sadduzäern war bekannt, was sie nicht glaubten, was glaubten sie nicht? Dass es eine Auferstehung gibt. Aber trotzdem stellten sie Jesus eine Frage, sagten Jesus, hört sie mal zu, der Martin hat geheiratet, aber der Martin hat keine Kinder und jetzt ist er gestorben. Jetzt hat der Martin aber noch 6 Brüder. Und jetzt musste dann der nächste Bruder die Frau heiraten, um dem Martin dann Nachwuchs zu schenken mit einem Kind. Ja, aber der nächste Bruder blieb auch kinderlos und da kam der nächste Bruder und heiratet die Frau. Und Jesus, die Frau hat alle 7 Brüder geheiratet. Ja, wessen Ehefrau ist sie denn jetzt dann im Himmel? Wenn sie in den Himmel kommt, wem gehört sie? Und obwohl sie eigentlich gar nicht an die Auferstehung glaubten, nach der Auferstehung, wem gehört sie denn? Hat Jesus sofort gemerkt, auch das war so eine Falle. Und er sagte ganz einfach, ihr kennt die Schrift nicht und kennt das Wort nicht. Denn jetzt muss ich euch natürlich als Ehepaare enttäuschen, im Himmel gibt es keine Ehe mehr. Im Himmel gibt es nicht mehr Mann und Frau, weil da werden die Menschen sein wie die Engel, sagt Jesus. Oh, was ganz anderes. Da ist sozusagen eine ganz andere Zusammensetzung. Ihr seid im Irrtum. Kennt die Schrift nicht und kennt Gottes Kraft nicht. Gott hat was ganz anderes für später. Und als die Pharisäer das natürlich hörten, freuten sie sich. Jetzt ist Jesus den Sadduzäern mal so richtig über den Mund gefahren. Jetzt kommt da noch mal einer. Und dann heißt es, Matthäus schreibt dann, er versuchte Jesus eine Falle zu stellen, wieder ein Pharisäer. Welches ist das wichtigste Gebot von allen? Welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Und Markus schreibt dazu in Kapitel 12, Vers 29 bis 31, Jesus antwortete, Das wichtigste Gebot ist, höre, und ich sage jetzt Laubheim statt Israel, höre, Laubheim, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Also den Verstand auch nicht ausschalten. Und mit all deiner Kraft. Und an zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Und Matthäus fügt noch an, mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Für mich ist das interessant, Jesus genau kennenzulernen in allen Dingen. Jesus fordert uns hier zu etwas auf, macht eine Aussage. Aber er macht nicht nur eine Aussage, er lebte es. Jesus lebte es, dass er zuerst Gott, seinen Vater, liebte und auch die Menschen liebte. Wenn wir sein Leben betrachten, wenn wir betrachten, was Jesus getan hat, schauen wir uns doch seine Lebensanweisungen an. Er sagt, damit habt ihr das ganze Gesetz und die Propheten erfüllt. Ganze Gesetz, ich nehme es mal nur die 10 Gebote. Du sollst Gott, den Herrn, deinen lieben, Gebote 1 bis 4. Von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben, im Endeffekt auch von ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Für mich gehört das so dazu. Deinen Nächsten wie dir selbst, das betrifft die Gebote 5 bis 10. Und wenn wir dies leben, sagt Jesus, ist alles erfüllt. Du sollst Jesus als Vorbild nehmen oder wir dürfen Jesus als Vorbild nehmen. Jesus hat keinen anderen Gott neben ihm. Der Satan versuchte ihn mal zu verführen. Der Satan versuchte ihn listig eine Falle zu stellen. Ja, wenn du mich anbetest, dann zeige ich dir alle Welt, dir gehört alles. Jesus sagt nein. Jesus hat sich auch kein Bild machen müssen von Gott. Gut, er kannte ihn, er war ja bei ihm. Aber er hat auch den Namen Gottes nie missbraucht. Für irgendwelche andere Dinge, das wäre das dritte Gebot. Und der Sabbat, der Ruhetag, war ihm wichtig. Ihm war es wichtig, in die Synagoge zu gehen. Ihm war es wichtig, die Gemeinschaft zu halten. Ihm war es wichtig, Ruhe zu haben. Ihm war es wichtig, immer wieder mit seinem Vater zusammen zu sein, ihm zu begegnen, mit ihm zu reden, mit ihm zu sprechen, zu hören, was ist dein Wille? Ihm war es immer wichtig zu wissen, was will der Vater, dass ich tun soll? Deshalb sagt er mal, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Er hat sich ausgestreckt nach diesem Vater. Er hat sich ausgestreckt. Und deshalb ist Jesus für mich ein Vorbild. So ausstrecken. Gott, was willst du in meinem Leben? Gott, was willst du, dass ich tun soll? Wie willst du, dass ich reagiere, wenn Leute auf mich zukommen? Dementsprechend vielleicht, manchmal soll er mal was sagen, manchmal vielleicht sogar schweigen, manchmal uns zurückziehen, manchmal aber auch klar hinstehen und Stellung beziehen. Du und ich, wir dürfen uns Jesus zum Vorbild nehmen. Mit aller Kraft hat er Gott gedient. Mit seinem Verstand, den hat er immer eingeschaltet gehabt. Deswegen konnte er auch die richtigen Antworten an richtiger Stelle geben. Und der Heilige Geist war immer dabei. Herz, Hingabe, Verstand und Kraft. Mit allem Gottes Nähe suchen. Jesus nacheifern. Er war und er ist das perfekte Vorbild. Da kommt nicht irgendwann mal was auf, wo wir sagen, auf einmal bin ich enttäuscht. Ich habe vorhin gesagt, ich habe einige Vorbilder gehabt in meinem Glauben, einige Vorbilder, manches immer noch, aber ich habe auch erlebt, wie Krisen kamen, wie Schwierigkeiten kamen, auch unter Leitern, unter Pastoren. Wie ich bei einer Pastorenversammlung war und der eine zum anderen sagte, wir waren mal gute Freunde. Nur weil einer in einem Punkt auf einmal eine andere Sicht hatte wie der andere und auf einmal driftet es auseinander und man kann sich nicht stehen lassen. Und deshalb auch dieser zweite Punkt, wo Jesus sagt, die Liebe zu den Mitmenschen ist ihm genauso wichtig. Jesus hat den Menschen wohlgetan, wo er war, wo er unterwegs war. Er hat ihnen eigentlich gut zugesprochen. Jesus hat den Menschen geholfen, wo er konnte. Er hat Mut gemacht. Er hat Kraft gegeben und Jesus hat neue Hoffnung vermittelt. Er hat den Schwachen und den Müden geholfen und den Ausgeschlossenen, wenn jemand nicht beliebt war oder wenn jemand ausgeschlossen war, wie hat Jesus reagiert, als die Kinder zu ihm kamen? Die Jünger wollten sie wegschicken. Aber Jesus sagte, nein, lasst sie kommen. Wie hat Jesus auf Ausgeschlossene reagiert, wie zum Beispiel die Zöllner? Er hat mit ihnen gegessen. Dafür wurde er zwar angegriffen, aber er hat mit ihnen gegessen, er hat mit ihnen Zeit genommen. Jesus hat sich um sie gekümmert. Jesus hat sich Zeit genommen. Oder die Ehebrecherin. Jesus hat die anderen erst gefragt, wer von euch ohne Schuld ist? Komm, heb einen Stein auf, werf ihn. Du darfst ihn zuerst werfen, wenn du ohne Schuld bist. Und alle sind gegangen. Und was sagte er zu der Frau? Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige nicht mehr. Wenn wir betrachten, dann sind diese 5 Gebote für mich, die jetzt Gott für uns als Mitmenschen oder 6 Gebote mit den Mitmenschen gibt, sind für mich eigentlich lebensbewahrende Anweisungen. Das erste ist, ehren sollst du Vater und Mutter. Da komme ich nachher nochmal dazu. Da möchte ich jetzt nicht, komme ich nachher bei einem Punkt noch dazu, da möchte ich dann mehr dazu sagen. Aber das nächste war, ich möchte nicht, dass du getötet wirst. Deshalb bringe auch selber niemand anders um. Ich möchte nicht, dass dich jemand bestiehlt, beklaut. Also bitte, bestiehl niemand anders. Ich möchte nicht, dass du neidisch bist auf das, was der andere hat, aber dass auch niemand auf dich neidisch ist, was du hast. Weil, wenn wir ehrlich sind, könnten 90% der Welt auf uns neidisch sein. Weil wir viel mehr haben in Deutschland als diese anderen 90% auf der Welt. Also haben wir doch den allerwenigsten Grund, neidisch zu sein auf den, der jetzt das bessere Haus hat oder das größere Auto oder egal was. Gott hat uns reichlich beschenkt. Und für mich sind es so Lebensanweisungen, oder? Ich möchte, dass dich niemand beleidigt. Dich soll niemand beleidigen, dich soll niemand schlecht über dich reden. Also mach's doch auch nicht. Ich möchte nicht, dass du über jemand schlecht redest, jemand beleidigst, jemand triffst. Jesus hat hier nicht etwas gefordert, er hat es gelebt. Und deshalb ist er das Vorbild. Jesus hat es in allen Zügen gelebt. Und eines war ihm besonders wichtig. Und auf diesen Punkt möchte ich tiefer eingehen, Vergebung. Wisst ihr, ich habe festgestellt, Vergebung ist das Wichtigste, was Jesus mitgegeben hat. Das ist der tiefste Ausdruck von Liebe. Am Kreuz sagt er noch, Vater, vergib ihnen. Der tiefste Ausdruck von seiner Liebe war, dass er uns alles vergeben hat, dass ich hier stehen darf, dass ich hier stehen kann, weil er all meine Schuld ans Kreuz getragen hat und all deine. Und Vergebung ist heiß umkämpft. Vergebung ist sehr umkämpft. Als ich zum Glauben kam, ein Vierteljahr später oder ein halbes Jahr später, kam ein Eindruck auf mich, so wie wenn der Heilige Geist zu mir sagt, du musst deinem Vater vergeben. Und ich sage euch, dieser Eindruck, der hat bei mir erstmal gekämpft. Mein Vater war auch Kriegsflüchtling und mein Vater war sehr jähzornig. Mein Vater wurde, nachdem meine Mutter ist gestorben, als ich 8 war, zum Alkoholiker. Und mein Vater hat sehr interessante Strafen gehabt. Wenn ihm was nicht gepasst hat, dann musste man eine Stunde auf den Holzscheit knien. Oder hat mit dem Gürtel zugeschlagen, sonst irgendwas. Er war streitsüchtig, das täglich, weil er jeden Tag betrunken war und jeden Tag streitsüchtig war. Und ich hatte auch lange Zeit gar keinen Kontakt mehr. Und irgendwie hat mich das immer wieder bewegt, was Gott sagte. Und dann kam es auf Umwegen zu einem Kontakt. In dem Berufsbildungswerk, in dem ich gearbeitet habe, kam mittags ein Meister auf mich zu und sagte, er solle mir einen Gruß sagen. Ja, von wem? Ja, von meinem Vater. Er hat ihm gesagt, da arbeitet auch jemand mit dem Nachnamen und mein Vater in der Zwischenzeit mit einer Frau zusammengelebt und deren Sohn kam zu uns ins Berufsbildungswerk und deswegen war er mit ihm da. Er hat ihm dann den Namen gesagt, deswegen kam er drauf. Und dann kam es zum Kontakt und ich habe gemerkt, ich soll ihm vergeben und dann hat Gott gearbeitet an mir. Er hat mir nämlich aufgezeigt, wie das Leben meines Vaters verlaufen ist, ohne dass ich jetzt so viel von ihm gehört habe. Mein Vater hat nur erzählt, er musste mit 17 noch in den Krieg und sie haben zum Schluss versucht zu fliehen und den Russen nicht in die Hände zu fallen, lieber den Amerikanern und den Deutschen. Wie viel das waren, weiß ich nicht, 2, 3. Und dann hat mir Gott gezeigt, überleg dir mal, wie es ihm dort ging. Schützengraben im Osten irgendwo als 17-Jähriger. Sollte eigentlich lieber zu Hause sein. Sein liebster Bruder war gefallen im Krieg. Und ich weiß nicht, sind rechts und links von ihm Leute gefallen, erschossen worden. Er hat nie darüber erzählt, er hat nie darüber berichtet. Ja, das Einzige, was er erzählt hat, ist, dass es gelungen ist, den Russen nicht in die Hände zu fallen, sondern Richtung Westen. Dann hat mein Vater früh geheiratet, war ganz woanders, wo seine Familie war. War in Aalen, hat meine Mutter kennengelernt, die auch Kriegsflüchtling waren. Die haben früh geheiratet und haben dann schnell 4 Kinder gehabt. 5 Kinder innerhalb 4 Jahren. Also meine älteste Schwester war 4, nächste 2,5, 1/4 und dann kamen Zwillinge. Und es war noch einiges zu tun. Und dann starb meine Mutter. Meine Mutter wurde schwer krank. Dann starb sie. Und dann wurde mein Vater, der immer schon labil war, ganz abgestürzt. Und im Endeffekt hat mir der Heilige Geist Gottes gezeigt, wie eigentlich sein Leben war, ohne psychologische Auferbauung, ohne irgendetwas. Und ab diesem Augenblick konnte ich lernen, meinen Vater doch zu ehren. Weil vorher war das einfach nicht möglich. Doch zu ehren, ihm zu vergeben, ihn anzunehmen und Kontakt aufzunehmen, ihn immer wieder mal zu besuchen. Und das Interessanteste war dann, ich war bei meiner ältesten Schwester, die ja auch noch dort lebt, die nicht gläubig ist, die aber immerhin vor 2 Wochen hier im Gottesdienst war. Ich hoffe, sie hat was mitgenommen. Und das Einzige, wo ich bei ihr war, sie hat meinem Vater nie Kontakt gehabt, ist immer ausgewichen, hat zu mir nur gesagt, ich kann gar nicht verstehen, dass du noch zu unserem Vater gehst. Das kann wohl nur dein Glaube sein. Dann habe ich zu ihr gesagt, ja genau, das ist es. Das ist mein Glaube. Das, was Jesus mir geschenkt hat. Vergebung. Vergebung, die wichtig war, die mir gezeigt hat, wie wichtig es ist. Aber Jesus hat mir alles vergeben, also soll ich auch vergeben. Und dieser Punkt, Vergebung, ist bei uns Christen, habe ich festgestellt, am stärksten umkämpft. In Gemeinden, in Ehen, in Familien. Wenn die Vergebung verloren geht, geht die Beziehung verloren. Wenn die Vergebung verloren geht, gehen Menschen auf einmal auseinander, verlassen die Gemeinde, weil sie sagen, da bin ich verletzt worden, da gab es irgendetwas. Ich möchte es gar nicht herunterspielen, aber es ist wichtig, dass wir in uns arbeiten lassen und dass wir Gott wirken lassen, dass er uns diese Vergebung schenkt. Weil wenn die Vergebung fehlt, lässt die Liebe nach. Die Liebe geht verloren. Aber wir sollen lieben von ganzem Herzen. Mit ganzer Hingabe. Das heißt, uns mal hinzugeben, auch wenn es vielleicht weh tut. Ja, mit ganzer Kraft. Und das gibt uns der Heilige Geist. Der ist bei uns jeden Tag. Der will uns führen, der will uns leiten. Der will uns auch dort führen, dass wir diesen Kampf bestehen. Dass wir sagen, nein, ich lasse mich nicht niederdrücken von jetzt irgendeiner Verletzung. Ich lasse mich nicht niederdrücken von Begegnungen, von Schwierigkeiten. Und die gibt's auch in Gemeinden, leider. Aber Gott will uns helfen. Gott steht an unserer Seite. Wir sind nicht allein. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, der mit uns ist, unsere Hilfe ist. Und ich habe das gemerkt, wie er in mir gearbeitet hat, wie er mir gezeigt hat, was mein Vater erlebt hat, und dadurch konnte ich dann loslassen, konnte dann andere Dinge sehen. Und vielleicht ist es bei dir auch so. Vielleicht will es dir nicht gelingen, loszulassen und zu vergeben. Dann sag Gott, hilf mir und hilf meinen Verletzungen. Gott, hilf mir, zeig mir, wie ich da herauskomme. Und wenn der ein oder andere heute Morgen von euch spürt, da gibt es noch etwas gegen irgendeine Person, leg's Gott hin, gib's ab. Gott wird dich frei machen, Gott wird dich frei machen und wird dich mit so einer großen Liebe beschenken für die Mitmenschen, wie du sie vielleicht noch nie gehabt hast. Und die Liebe zu ihm. Sag einfach, Heiliger Geist, übernimm du das Steuer. Übernimm du das Steuer in meinem Leben. Übernimm du das Steuer für diesen Tag. Übernimm du schon morgens, wenn du aufstehst. Heiliger Geist, übernimm du heute diesen Tag. Leite mich, lenke mich, führe mich in allen Dingen. Und wenn am Ende des Tages vielleicht was ist, dann kannst du auch sagen, Heiliger Geist, wenn heute irgendwas war, lass es mich klären. Lass es mir bewusst werden. Ich möchte euch ermutigen. Ich glaube, es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Wolfgang hatte ja vor 2 Wochen da oben den Wegweiser. Da stand Jesus drauf. Auf diesem Wegweiser, Jesus nachzufolgen, ist das Beste. Er ist das beste Vorbild. Und er ist das Vorbild, das nie enttäuscht. Das nie irgendwo mal daneben lag, sondern Jesus ist dieses Vorbild. Und dem möchte ich folgen. Natürlich gibt es auch Vorbilder noch, die wir in dieser Welt haben. Und es ist gut so. Und natürlich gibt es auch Vorbilder im Glauben. Wie der Alex vorhin sagte, so, wir finden in der Bibel einige. Da gibt es auch den einen oder anderen, wo ich sage, ja, der hat mich sehr fasziniert. Aber Jesus zu folgen, das ist das, was Gott möchte. Herr, und ich preise dich und ich sage dir Dank, dass du das bist, der mit uns ist. Und so wie du mit deinem Sohn Jesus auf dieser Welt warst, so wie er den Heiligen Geist empfangen durfte und mit ihm unterwegs war, so dürfen wir auch mit deinem Heiligen Geist unterwegs sein. Im Alltag, in jeder Lebenssituation. Du willst uns helfen. Und wenn irgendwie Groll aufkommen möchte, wenn irgendetwas aufkommen möchte, weil wir verletzt sind, so dürfen wir lernen, aufeinander zuzugehen. Erfahren, wie du Verletzungen heilst und wie du uns neu füllst mit deiner Liebe, mit deiner Herrlichkeit. Ich danke dir, dass du jeden von uns segnen möchtest, dass wir wirklich als Gemeinde sagen können, ja, mehr wie Jesus. Wir wollen immer mehr so sein wie du. Amen.